Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es war der Versuch, im Bürgerkriegsland Libyen einen Fortschritt, ein bisschen Hoffnung, vielleicht ein bisschen Stabilität zu erzielen. Eine Konferenz, die in Berlin auf Initiative von Angela Merkel veranstaltet wurde, vor 100 Tagen genau. Seitdem aber ging der Kampf im Land, der Kampf um die Hauptstadt Tripolis weiter. Und nun hat der General einer der Bürgerkriegsparteien, Haftar, auch noch ein UN-Abkommen aufgekündigt, ein Abkommen aus dem Jahr 2015. Worum es dabei ging und welchen Zustand das beenden sollte, das weiß Björn Blaschke.
Chaos. Das ist das, was in Libyen seit dem Sturz von Diktator Muammar Gaddafi 2011 herrscht. Unter anderem mit hunderten Milizen, zwei Parlamenten und zwei Regierungen. Dieses Chaos sollte das Abkommen ordnen, das vor 5 Jahren im marokkanischen Schirat unter Vermittlung der Vereinten Nationen geschlossen wurde. Der Vertrag sieht eine Regierung der nationalen Einheit sowie einen Präsidialrat für eine Übergangszeit von 2 Jahren bis zu Parlamentswahlen vor. Zum Chef der Regierung der nationalen Einheit mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis wurde der Mann ernannt, der heute noch das Amt bekleidet, Faisal Sarraj. Unter dem Jubel seiner Anhänger kündigte der libysche General und Milizenführer Khalifa Haftar dieses Abkommen nun auf. Die Ende 2015 vermittelte Vereinbarung über eine Machtverteilung habe das Land zerstört, erklärte Haftar am Abend in einer Fernsehansprache. Seine Milizen, die er die libysche Armee nennt, übernehmen jetzt die Macht. Wir drücken unseren Stolz darauf aus, dass wir unser Generalkommando mit dieser historischen Mission beauftragt haben und stolz auf das Ende der politischen Vereinbarung, die jetzt der Vergangenheit angehört, erfolgt auf Grundlage der Entscheidung des libyschen Volkes, bei dem die Macht liegt. Khalifa Haftar war von Anfang an Gegner des Abkommens und vor allem ein Gegner von Regierungschef Sarraj in Tripolis. Vor einem Jahr befahl Haftar seinen Milizen, die libysche Hauptstadt zu stürmen. Eine internationale Libyen-Konferenz im vergangenen Januar in Berlin konnte das Blutvergießen nicht beenden.
Ja, bleibt dann von dieser doch aber recht großen und damals auch positiv bewerteten Konferenz so rein gar nichts? Darüber wollen wir noch ein bisschen genauer sprechen mit Thomas Hüsken. Er ist Ethnologe an der Universität Bayreuth, arbeitet vor allem zum Osten Libyens. Hallo, guten Abend, Herr Hüsken.
Ja, guten Abend, Herr Stucke.
Korrespondent Björn Blaschke sagt da, diese Konferenz hat das Blutvergießen nicht beenden können. Trotzdem gab es damals eben doch Hoffnung. War man da zu vollmundig, zu positiv Anfang des Jahres?
Na, ich glaube, zu vollmundig nicht. Viele Beobachter waren zunächst erstmal froh, dass Libyen wieder auf die Agenda gekommen ist und man die Aufmerksamkeit wieder auf das Land und die politischen Prozesse im Land gerichtet hat. Und Hoffnung zu haben, dass dann ein ziviler Aushandlungsprozess vielleicht auch zu einer Verbesserung der Lage führen könnte, ist ja zunächst einmal nicht falsch. Allerdings, und das ist wohl eins der Hauptprobleme, dass das Waffenembargo als wichtiger Punkt weder vor noch während und schon gar nicht nach der Konferenz eingehalten worden ist. Und damit ist der Konflikt natürlich immer weiter eskaliert worden.
Also dieses Waffenembargo quasi als Hauptgrund, warum dieser Impuls, der da ausging von dieser Konferenz, quasi verpufft ist?
Ja, wer Waffen hat, kann ja weiterhin eine kriegerische Lösung verfolgen, kann weiter kämpfen, kann weiter eskalieren. Und auch die an der Berliner Konferenz beteiligten Parteien gehören ja zu den Waffenlieferanten, insbesondere die Arabischen Emirate, aber natürlich auch die Türkei, Russland, die diesen Konflikt längst internationalisiert haben und in Teilen auch zu einem Stellvertreterkrieg gemacht haben. Und wenn die natürlich nicht bereit sind, aufzuhören mit Schiffslieferungen, mit Flugzeugen, die militärisches Material in das Land bringen, dann ist es schwierig, wirklich Druck auszuüben auf die Akteure in Libyen.
Gibt es denn aber irgendeinen Weg, da zumindest ein, zwei der Parteien dazu zu bringen, ihr Verhalten zu überdenken? Denn diese Hoffnung hatte man ja zumindest.
Ja, ich fürchte, diese Ankündigung jetzt von Haftar deutet darauf hin, dass er eine militärische Lösung favorisiert und wahrscheinlich auch die regionalen, internationalen Mächte, die hinter ihm stehen. Das kann auch damit zu tun haben, dass er in den letzten Wochen militärische Rückschläge hat hinnehmen müssen, weil das tripolitanische Lager ausgerüstet mit türkischem Militärgerät schlagkräftig geworden ist und es ihm ja jetzt innerhalb eines Jahres immer noch nicht gelungen ist, Tripolis einzunehmen. Also da scheint eine große Entschlossenheit jetzt vorzuherrschen, bei der ich dann sehr skeptisch wäre, ob es eine Einflussmöglichkeit von außen gibt, hin wieder zu einem friedlichen Aushandlungsprozess.
Das ist natürlich wenig hoffnungsvoll. Gäbe es denn irgendeine andere Ordnung, die man diesem Land geben könnte, als die, die da jetzt eben abgelehnt wird?
Ja, Akila Saleh Obeidi, der Vorsitzende des Parlaments in Tobruk, hat ja mehrfach eine internationale Intervention in Libyen gefordert. Wir alle wissen aber, dass nach den schwierigen Erfahrungen in Afghanistan oder im Irak oder auch in Syrien die Neigung der internationalen Gemeinschaft, eine solche Intervention durchzuführen, sehr gering ist und auch hier die Erfolgsaussichten solcher Interventionen zwiespältig sind. Und in der Zeit, in der Europa sich vor allen Dingen mit der Corona-Pandemie auseinandersetzt, wird es wohl kaum eine Initiative in diese Richtung geben.
Gut, Intervention also schwierig, dann bleibt ja im Prinzip nur verhandeln. Mit wem sollte denn die internationale Gemeinschaft dann verhandeln? Von den vielen, die da einerseits im Land beteiligt sind und, wie Sie beschrieben haben, von den vielen, die auch Teil des ganzen Systems der Waffenlieferungen sind?
Na, im Prinzip genau mit den Akteuren, die auch in Berlin schon da waren. Dieser Ansatz war ja richtig. Nur was man eben nicht geschafft hat, ist die internationalen Akteure, die von der UNO auch als Brandstifter oder Kriegstreiber richtigerweise bezeichnet worden sind, zu disziplinieren und in diesen Verhandlungsprozess so einzubeziehen, dass sie sich auch an das, was sie auf solchen Konferenzen verlautbaren, dann auch umsetzen. Das sind Russland, das ist die Türkei, das sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die hier vor allen Dingen, neben Ägypten vielleicht noch, vor allen Dingen als Hauptakteure wichtig sind. Und die müssen entsprechend diszipliniert werden. Das sagt man jetzt im Radio so einfach. Aber das ist von herausragender Bedeutung. Wenn das nicht gelingt, auf diplomatischem Wege, dann habe ich wenig Optimismus oder wenig Hoffnung, dass die Lage sich beruhigen wird.
Wenn das nicht gelingt, was heißt das für die Menschen in Libyen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Es wird so viel über Libyen berichtet, aber häufig ja zu Recht über das Flüchtlingselend, zu selten aber über das Leid, das die libysche Zivilbevölkerung erleiden muss. Und dieses Leid, Leben in einer Kriegsökonomie, in einer Mangelwirtschaft, im Falle jetzt von Tripolis auch Leben mit ständigem Beschuss und militärischen Angriffen, das wird weitergehen und die Bevölkerung wird das ertragen müssen, wird traumatisiert werden, was sie ohnehin schon ist, aber eben dieses Traumatisieren wird weitergehen und Libyen wird Generationen brauchen, um diesen Konflikt zu verarbeiten.
Thomas Hüsken war das, Ethnologe an der Universität Bayreuth, über die ja wenig Hoffnung machende Situation in Libyen. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.